wenn dann irgendwie einer sagt, ah, das ist doch das Hotel, wo es einen Anfang und ein Ende hat, dieses Bett. Und ich sitze so daneben und denke so, hä, welches Bett hat keinen Anfang und Ende? Was meint denn der? Ja, ja, dass es halt so ein Gestell hat, wo dann quasi abschließend so ein Brett ist. Und er sagt, hä, ist doch egal. Und dann sagt er, nee, Nico, in der Regel ist ein Bett 2 Meter lang, ich bin 2,06 Meter groß, dann ist es eben nicht egal. Und ich so, oh, okay, darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Wenn es blöd läuft, merke ich nicht mal, dass ich quer im Bett liege. Ja, also.
Nico Kappel ist eine absolute Frohnatur. Nicht nur, wenn er mal mit den richtig großen Jungs, sprich mit den olympischen Kugelstoßern, unterwegs ist. Er selbst ist mit seinen 1,40 Meter Paralympicsieger und Weltrekordhalter im Kugelstoßen. Und er sagt, weder in meiner Kindheit noch in der Pubertät und auch nicht während der Ausbildung zum Bankkaufmann war meine Kleinwüchsigkeit je ein Thema. Für Nico Kappel war und ist das Glas immer halb voll. Und auch deshalb hat es so viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Nico Kappel ist bei mir. Nico, herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Servus. Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen. Wir hatten schon mal das Vergnügen, ist ein paar Jahre her. Da warst du schon Paralympicsieger, aber noch in der Bank beschäftigt, Teilzeit-Profi sozusagen. Genau. Es hat sich viel geändert und wir können ein paar Sachen aufarbeiten. Machen wir heute natürlich auch. Aber zunächst mal, du warst cool. Beim Zahnarzt. Ist die Lippe noch top? Kannst du reden?
Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, es geht ganz gut. Könnte sein, wenn man Gott sei Dank nur Wasser zum Trinken, nicht wie beim letzten Mal dann Weizen, dass ich vielleicht ein bisschen sapper, aber sonst müsste es gehen.
Nein. Dieser Stoff hier ist sehr, sehr saugfähig. Und du sagst recht, letztes Mal hatten wir Weizenbier. Ja, da ging es uns irgendwie besser. Aber du bist ja wahrscheinlich gerade auch voll im Training, nehme ich an. Es ist ein Wahnsinnsjahr, absolut, das auf dich wartet. Es sind die Weltmeisterschaften und die Paralympics. Das heißt, denkst du da jetzt eigentlich schon jeden Tag dran? Ist man da schon total im Fieber und alles ist nur auf diese beiden Großtermine ausgerichtet? Oder hast du auch noch ein ganz normales, entspanntes Leben?
Ja, ich denke sowohl als auch. Also ist irgendwie so der Spagat zwischen allem. Also ich denke, jetzt wird es wirklich langsam ernst. Die Hallensaison ist jetzt durch, ganz frisch. Es geht jetzt raus, man ist jetzt auf dem Asphaltring. Wir gehen jetzt zweimal ins Trainingslager. Danach, die Weltmeisterschaft ist ja schon im Mai. Also das geht ja jetzt wirklich ziemlich schnell. Man denkt eigentlich hauptsächlich drüber nach, okay, einfach fit zu bleiben, so weiterzumachen wie bisher, weil es hat sehr gut funktioniert. Wir sind voll im Plan, bin echt zufrieden. Und ja, die Anspannung steigt so langsam, aber ich denke, das ist eher so wie jedes Jahr, dass man sich eben auf die Saison freut. Das wäre ja jedes Jahr irgendein Höhepunkt in der Regel. Und natürlich umso näher das kommt und umso größer dann auch das Interesse wird im Vorfeld eben aufgrund der Paralympics, was wir jetzt auch schon merken oder schon eigentlich schon das komplette letzte Jahr merken, weil es eben direkt vor der Haustür ist. Wir sind in Paris, aus Stuttgarter Sicht eigentlich ein Heimspiel. Es ist näher wie Berlin, es ist nicht weiter wie Köln. Es ist wirklich, ja, also eigentlich für uns ein Heimspiel. Und das ist natürlich schon was Besonderes. So nah kommen die Paralympics in den nächsten Jahren nicht mehr und waren auch schon lange nicht mehr so nah. Und deswegen ist schon besonders und ja.
Ich weiß, dass alle Athleten noch von London schwärmen, weil es da eine Wahnsinnsatmosphäre war. Ihr könnt mir vorstellen, dass das in Paris ganz ähnlich sein wird.
Oder? Ja, also ich denke auch. Also ich denke, Paris wird das richtig gut machen. Ist ja ein sehr sportaffines Land. Ich denke, im paralympischen Sport sind sie noch gar nicht so stark in den letzten Jahren. Aber ich denke, dass die natürlich darüber jetzt auch nochmal einen richtigen Schub kriegen. Und ja, ich hoffe auch, dass viele Stuttgarter dann kommen und dass wir dann so ein bisschen ein Heimspiel haben. Ja. Und ja, also es wird schon mega. Also die Vorfreude ist schon riesig.
Ich kann nur jedem empfehlen, in den TGV zu steigen. Das macht absolut Spaß. Tolle Zugfahrt und Paris und Paralympics.
In der Regel auch pünktlich.
In der Regel pünktlich. Macht ja nicht die Deutsche Bahn.
Genau.
Aber wenn du es, also man merkt, die Vorfreude ist da. Und weil wir jetzt vorhin vom Weizenbier gesprochen haben, ich möchte dich da jetzt nicht zu sehr drauf fixieren, aber dürftest du jetzt gerade zum Beispiel noch ein Bierchen trinken gehen mit den Kumpels oder einfach mal, ja, keine Ahnung, dir 2 freie Tage nehmen und zu Freundinnen fahren in die Schweiz oder sowas. Ist sowas möglich gerade oder ist schon alles untergeordnet?
Nee, also jetzt diese Woche ist tatsächlich nochmal eine ruhigere Woche. Das ist ja auch immer wichtig. Der Kopf muss mitmachen. Man muss Spaß haben. Ich muss ins Training gehen können und dann wirklich mit 100% Körper und vor allem auch Mental- und Kopfeinsatz dann dabei sein. Die nächsten Wochen sind jetzt nochmal ganz entscheidend, um sich gerade in der Technik dann eben eine gewisse Routine zu holen, ein gewisses Sicherheitsgefühl zu holen, weil nachher im Wettkampf habe ich 6 Versuche. Einer von den 6 muss es sein. Und dann ist es. Und wir haben ja dann auch sonst eine Sommersaison. Das heißt, das sind dann Wettkämpfe dazwischen. Das heißt, diese Woche ist jetzt eigentlich nochmal so die letzte zum Auftanken vor der WM. Nach der WM wird es nochmal so 3-4 Tage geben, wo es dann ein bisschen ruhiger ist, wo man dann nicht so viel macht, wo man vielleicht mal die Kugel im Schrank lässt, wo man dann einfach nur ein bisschen drin, also ein bisschen andere Sachen trainiert, wie jetzt genau diese Woche auch. Und sonst ist das natürlich voller Fokus, aber um auf das Bier zurückzukommen, natürlich kann ich ab und zu mal ein Bier trinken. Mhm. Also das ist ganz klar. Es ist immer die Dosis macht das Gift, wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde oder jeden Tag zwei oder vielleicht jedes Wochenende ein zu viel, dann wäre es wahrscheinlich nichts, aber mal ein Bier zu trinken, weiß ich, ist ja auch immer ein bisschen Motivation, ein bisschen Eigenlob.
Also. Gibt es das Ritual noch auch vor großen Wettkämpfen, ein Weizenbier am Abend davor?
Absolut.
Das gönnst du dir immer noch?
Genau, ja, ist tatsächlich so. Also vor den Wettkämpfen gibt es immer am Abend davor gibt es ein Bier, ein Weizenbier, dann schlafe ich ganz gut und dann geht's los.
Und was sagt dein Trainer Peter Salzer? Absoluter Vollprofi. Drückt er da ein Auge zu? Oder?
Ja, der ist einverstanden.
Trinkt mit?
In der Regel trinkt er mit, wenn er mit dabei ist. Ja. Aber meistens, ja, Weizen eher seltener, eher dann eine halbe oder ein Weißwein oder sowas. Mhm. Aber wenn wir zusammen am Abendessen sitzen, dann trinkt er natürlich auch eins mit.
Okay.
Ja, und es ist ja immer so ein bisschen leben und leben lassen, solange dann meine sportlichen Leistungen dementsprechend ganz gut sind. Und auch das Verhältnis zwischen Trainingsleistung und Wettkampfleistung stimmt, dann da habe ich da auch ganz gut Spielraum und Freiraum. Ja. Und bin natürlich auch, werde ja auch älter und dann ist natürlich dadurch der Einfluss, den man dann selber als Athlet hat im Training und in allem, was drumherum passiert, wird dann auch ein bisschen größer, wie vielleicht da, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben.
Ja. Und letztlich ist es ja deine, also das ist eine Eigenverantwortung, ein bisschen total schlauer Typ. Du weißt natürlich, was du für dich und deinen Körper tun musst, aber halt auch für die Regeneration oder wie du vorher gesagt hast, so ein bisschen zur Ruhe kommen. Was tut dir gut, wenn du jetzt sagst, jetzt habe ich ein paar Tage Zeit, um runterzukommen, um vielleicht auch aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, Weltmeisterschaft, Paralympics, boah, großer Fokus. Was tust du für dich, um dann ein bisschen Abstand zu kriegen?
Also was ich wahnsinnig gern mache, sind so Themen wie Sauna, Wellness, einfach so ein bisschen wirklich so entspannen oder der Wechsel zwischen kalt und warm, gerade im Winter so in die Sauna gehen, raus in den Schnee, einmal reinschmeißen und gleich wieder rein. Oder einfach mal in den Thermen oder so einen Tag genießen und wenn es mal 3-4 Tage sind, dann auch inzwischen mega gern in die Berge. Hätte ich nie gedacht. Muss fast selber lachen, wenn ich das sag, Also inzwischen wirklich mega gern in die Berge, da dann abzuschalten. Und wenn es dann noch in Verbindung mit so einem Wellnesshotel, wo man dann so tagsüber unterwegs ist und dann kommt man so 15 Uhr zurück, dann noch eine Runde in die Sauna, danach zum leckeren Abendessen. Also was viel Besseres gibt es eigentlich nicht.
Muss ich dir aber recht, das ist das perfekte Paket, oder?
Ja,
Anstrengung,
mega.
Entspannung, Genuss, alles drin, alles dabei. Aber tatsächlich, als ich dich kennengelernt habe, da war von Wanderlust bei dir noch überhaupt nichts zu spüren. Jetzt muss ich auch sagen, ich meine, du bist 1,40 Meter groß.
Ja.
Wie ist da Wandern auch so von der Belastung? Man hat mal gesagt, eigentlich so alles, was mit Laufsport oder sowas zu tun hat, ist jetzt für Kleinwüchsige nicht ideal.
Ja, also woher die Info, das ist natürlich so oft,
sind das alte Mythen, die gar nicht mehr stimmen?
Ja, das schon. Also ich muss ja als Kugelstoßer muss ich ja trotzdem viel, also wir machen viel Sprints, viel Sprünge vor allem auch. Mhm. Also viele unkontrollierte Belastungen, auch sehr hohe Belastungen für Knie und Gelenke und so. Es kommt immer ein bisschen drauf an, das ist eine recht junge Sportart, der paralympische, also die Kleinwüchsigen im paralympischen Sport, deswegen ist man da noch so ein bisschen auf der gesundheitlichen Schiene darauf zu achten. Es gibt ein paar Schwachstellen, die so bei Kleinwüchsigen sind. Unsere Gelenke sehen ein bisschen anders aus, der untere Rücken ist so ein bisschen ein Schwachpunkt, aber also man kann da schon auch was dagegen tun und kann einiges dafür regeln. Ja, und gerade so Wandern, wie kommt man zum Wandern? Das ist ziemlich simpel. Wir haben vorhin ganz kurz angesprochen, meine Freundin ist aus der Schweiz und dann kommt man irgendwie zum Wandern. Ja, ich weiß gar nicht. Da muss man mit und mir hat es mega gefallen und es war eine mega coole Zeit, jetzt, die wir immer wieder in den Bergen schon hatten und ich genieße es echt. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben einmal an einem Tag, wo das noch ganz frisch und so für mich war, und die ist ja schon öfters, und hat sie gesagt, so, jetzt packen wir
das Wandern frisch oder die Liebe? Muss ich jetzt
das Wandern
das
war
Wandern
für mich frisch.
Okay.
Ja.
Gut, weil du Nähkästchen sagtest, da dachte ich so,
ja, mehr. Dann meinte sie halt, dann packen wir heute so ein bisschen Picknick zusammen und dann gibt's oben eine Grillstelle, wandern wir da hoch zu der Grillstelle, dann grillen wir da und so und danach wandern wir wieder runter. So, und dann sind wir da, unsere Hütte war so auf 1300 Meter Also sind wir so knapp über 2000 Meter da hochgewandert mit unserem Rucksack, mit dem guten Steg und so und sonstigen Beilagen dann in unserem Picknickkorb oder in unserem Rucksack und dann da hochgewandert und haben dann Feuer gemacht, gibt so eine Grillstelle und dann sitzt man da, trinkt dann sein alkoholfreies Bier oder vielleicht auch mit Alkohol, wenn es das zulässt und guckt so komplett über die komplette Landschaft auf über 2000 Meter Höhe, also kurz unter dem Gipfelkreuz, wo es dann diese Grillstelle gibt und das ist unschlagbar. Also das ist wirklich unschlagbar. Und ich habe mich noch bewegt, meine Trainer sind auch zufrieden. Habe dann so ein bisschen was noch für die, gerade wenn ich frei habe, so nach der Saison, wenn es mal ein, zwei Wochen wirklich, wenn man kaum Training hat, dann sind die mega happy, wenn wir dann so ein bisschen Grundlagen machen und so, weil wir das ja sonst eher selten machen als Kugelstoßer. Und also ich würde sagen, also viel besser kann es nicht funktionieren. Da ist alles so dabei, ich habe kein schlechtes Gewissen. Es ist alles top und ich kann es richtig genießen.
Ja. Das heißt, dich muss ich nach Berge oder Meer, muss ich dich nicht mehr fragen?
Inzwischen nicht mehr, ja. Wobei ich auch mal gerne ans Meer gehe, aber ja, spätestens wenn ich dann einmal durch den heißen Sand gelaufen bin, im Meer war und danach wieder zurück und der Sand in allen möglichen Stellen wiederzufinden ist, bin ich dann auch wieder froh, wenn ich da nicht mehr bin.
Also Nico Kappel hat die Berge für sich entdeckt, klingt aber auch traumhaft, wenn dann noch das Wellness-Hotel irgendwo um die
Ecke ist. Ja, wenn das dann noch dazu kommt, also jetzt auch nicht immer, ne, Schatz. Aber wenn das dann auch noch dabei ist, das ist eine super coole Zeit dann.
Also von Welzheim ab in die Berge jetzt mittlerweile. Ja. Ich habe es gesagt und fand deine Lebensgeschichte immer toll. Einfach deshalb so spannend, weil man sagt, okay, da ist der Bub. Der hört irgendwann auf zu wachsen. Im Kindergarten hast du es, glaube ich, selber gemerkt, hast deine Mama auch gefragt, warum kommen die anderen mit den Füßen auf den Boden und ich nicht? Was ist da los? Dann hat die gesagt, naja, du bist halt ein bisschen kleiner als die anderen. Und damit, und das ist das Erstaunliche, damit war das Thema im Prinzip erledigt. Und man fragt dich natürlich immer wieder, wirklich, echt, nie gehänselt worden, keine Nachteile erlebt. Ist das nochmal ein paar Jahre nachdenken können über die Frage?
Ja, also tatsächlich. Also ich würde das nach wie vor so beantworten, dass dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Natürlich, ich brauche vielleicht einen Hocker das ein oder andere Mal öfters, aber es gibt auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Vorteile. Das Lustige ist immer gerade, wenn wir als Kugelstoßtruppe ja unterwegs sind, da bin ich ja mit Abstand, also trainiere in Stuttgart am Olympiastützpunkt, wo dann auch die olympischen Athleten dabei sind und da ist ja keiner unter 1,85 eigentlich von den Kugelstoßern. Und da gibt's auch welche, die sind natürlich ein Stück über 2 Meter groß. Und wenn wir dann irgendwie unterwegs sind in einem Hotel oder so, das muss man sich mal vorstellen, was wir dann für Gespräche haben während der Fahrt, wenn dann irgendwie einer sagt, das ist doch das Hotel, wo es einen Anfang und ein Ende hat, dieses Bett. Und ich sitze so daneben und denke so, hey, welches Bett hat keinen Anfang und Ende? Was meint denn der? Was meinst du denn damit? Ja, dass es halt so ein Gestell hat, wo dann quasi an der Matratze so abschließend quasi so ein Brett ist. Und wo das nicht nur unten ist, das Brett, dass die Füße quasi drüber raushängen könnten, sondern es ist quasi das Brett nach oben. Und ich sage, hey, ist doch egal. Und dann sagt er, nee, Nico, in der Regel ist ein Bett 2 Meter lang, ich bin 2,06 Meter groß, dann ist es eben nicht egal. Und ich so, okay, darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Wenn es blöd läuft, merke ich nicht mal, dass ich quer im Bett liege. Ja, also von daher, ich denke, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, es ist auch ganz arg wichtig. Das ist ja das eine, das Körperliche, das andere aber ja auch jeder selber so in dem, wie er erwachsen wird, in seinem Art und Weise, in seinem Wesen. Der eine ist eher introvertiert, der andere ist eher extrovertiert. Und das sind ja auch alles so Faktoren, die man so im Kindergarten, in der Schule, vielleicht noch im Studium dann irgendwie feststellt oder wo man sich selber damit auseinandersetzen sollte, muss, wie auch immer. Also so nach dem Motto, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Und meistens hängt es ja sehr eng beieinander. Das, was man gut kann, macht Spaß. Das, was man nicht so gut kann, macht nicht so Spaß. Und dann ist ja die Zeit eigentlich dafür da, um dann auch so ein bisschen seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und ja, und ich glaube, wenn das so jedem bewusst ist und man vielleicht dann auch ein bisschen davon wegkommt, so, ich könnte mich jetzt auch drüber ärgern, dass ich kein Basketballer werde oder dass ich, weiß ich, in der Schule in Englisch nicht gut war. Aber irgendwie war es nicht so mein Fall. Gibt andere, die können das dann bestimmt besser, insbesondere Basketball. Dann sollen die Basketball spielen und ich mache eine andere Sportart. Und so ist es ja auch beruflich.
Also dieses sich entdecken und die eigenen Stärken dann auch fördern und nicht drüber jammern, was man nicht kann. Ganz wichtig. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Startbedingungen Bedingungen an. Wenn deine Eltern jetzt zum Beispiel dich immer behandelt hätten wie ein Kranken oder wirklich wie behindert, dass sie sagen, ach und der Junge und dem können wir ja nichts zutrauen. Weißt du, möchtest Fußball spielen? Nein, das ist zu gefährlich. Oder so. Oder wenn natürlich das Umfeld irgendwie ablehnend reagiert, wenn man gehänselt wird zum Beispiel. Ja. Das passiert ja. Man sagt nicht umsonst, Kinder können grausam sein. Können sie tatsächlich.
So. Ja.
Aber das ist dir alles nicht passiert.
Ja, also da hatte ich wahrscheinlich wahnsinnig viel Glück. Insbesondere natürlich von meinen Eltern aus, weil die das eben genauso, wie du das jetzt beschrieben hast, das wirklich, die nie irgendwie mich in Watte gepackt haben oder so. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und ist auch heute, wenn ich drüber nachdenke und auch generell drüber nachdenke, jetzt nicht nur bei mir, sondern bei allem anderen, also es gibt auch absolut keinen Grund, ein kleinwüchsiges Kind oder auch darüber hinaus irgendwie einen Mensch mit Behinderung irgendwie in Watte zu packen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz arg wichtiger Punkt, um ein gesundes Selbstvertrauen aufzubauen, um einen respektvollen Umgang innerhalb der Schule oder innerhalb des Kindergartens zu ermöglichen, weil wie will ich einen wirklich respektvollen Umgang auf Augenhöhe erreichen, wenn ein Kind quasi immer eine Sonderbehandlung erfährt? Es ist ja dann ganz natürlich, dass andere Kinder also hoffentlich nicht abstoßend reagieren und dann irgendwie hänseln oder so, aber zumindest nicht gleich umgehen, also sowieso dann automatisch nicht gleich umgehen mit dem Kind wie mit allen anderen, wo man Späße machen kann, wo man sich gegenseitig auf die Schippe nimmt. Natürlich habe ich schon viele Witze über meine Größe gehört, aber die haben auch dann viele Witze über die gehört. Also das ist dann so auf einer gesunden, respektvollen Basis. Und ich glaube, das ist ein ganz arg wichtiger Faktor, wo einem bewusst sein muss und auch insbesondere, also ich weiß noch, es ist ja immer politischer geworden, wenn man über das Thema Inklusion eben spricht. Das hat sich ja wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube, da gehöre ich auch zu dem Team, wo dann sagt, okay, Inklusion, ja, absolut. An so Kleinigkeiten wie, dass irgendwo eine Stufe im Weg ist und so, dann daran darf es einfach nicht scheitern, das darf nicht passieren. Und das aber wirklich, wenn wir über Inklusion reden, dass es bedeutet Gleichstellung in der Gesellschaft und es bedeutet mit allen Vorteilen der Gesellschaft und ganz wichtig auch mit allen Nachteilen von der Gesellschaft. Und das ist wirklich, also will ich nochmal betonen, echt wirklich ein ganz arg wichtiger Punkt meiner Meinung nach, um das respektvoll und möglichst pragmatisch dann auch umsetzen zu können.
Also auch nicht, dass man dann ständig quasi Vorteile generiert für Menschen mit Behinderung.
Richtig.
Dass man sagt, oh ja, da kommt der mit dem Rollstuhl.
Jetzt müssen wir hier mal alles. Lass den mal vor, der soll mal machen.
Ja, genau.
Und danach machen alle anderen. Nee, das ist nicht das Ziel dahinter, sondern der soll sich genauso in der Schlange anstellen wie jeder andere auch. Oder ich als Kleinwüchsiger, ich stelle mich auch ganz normal an und kriege nicht irgendwie ein separates, irgendwas separates dann irgendwie, außer jetzt natürlich an den Raststätten an der Autobahn, da habe ich immer einen eigenen Eingang, muss ich nichts zahlen, da kann ich einfach durchlaufen. Nein, Spaß. Wenn ich dann solche Sachen erzähle mit Inklusion und Vor- und Nachteile und so, dann zahle ich auch den Euro, um auf die saubere Toilette zu gehen, ohne durch den Kindereingang zu gehen.
Aber schönes Bild, oder?
Ja,
da kommt der muskelbepackte Paralympicsieger und Weltrekordhalter und läuft durch diese Aussparung da.
Genau.
Genial. Nee, aber du hast recht, natürlich genau darum geht's, dass man eben auch nicht da so überkompensiert. Und das ist bei dir offensichtlich in der Schule zum Beispiel auch früher nicht passiert, dass man sagt, oh, der Nico, Nico. Sondern man konnte dich ganz normal anpacken und mit dir ganz normale Sachen machen.
Aber insbesondere der Sport ist ja ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Also Sport gibt uns ja wahnsinnig viel. Also ich bin auch ein großer Freund davon. Oder da glaube ich auch, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe. Man lernt so viele spielerisch. Ja. Also man lernt, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Man lernt zu verlieren. Man lernt, im Team zu agieren. Man lernt einen respektvollen Umgang. Und das sind alles so gesellschaftlichen Werte, die wahnsinnig wichtig sind im späteren Leben, aber auch im privaten Leben wahnsinnig wichtig sind, vielleicht sogar noch viel wichtiger, dass man eben auf einer glücklichen und harmonischen Basis und konstruktiven Basis, wenn es mal irgendwie ein bisschen schwieriger wird oder doch mal kritisch wird oder mal irgendeine Auseinandersetzung hat. Und deswegen bin ich da ein großer Fan. Und so war das bei mir auch im Sportunterricht. Ich habe alles mitgemacht. Natürlich war ich manchmal nicht der Beste in irgendeinem Sport. Also gerade Bockspringen, wenn ich mich da zurückerinnere. Ich war froh, wenn ich auf dem Bock drauf war und danach irgendwie wieder runter runter. Mhm. Mein Kumpel, der in der 5. Klasse gefühlt schon 1,80 Meter war, der ist drüber gelaufen. Mhm. Und 4 Wochen später kommt aber Bodenturnen. Mhm. Ich mit meinen kurzen Hebeln rolle vorwärts, rückwärts, Salto, was auch immer, alles kein Problem. Und der Kollege, der irgendwie dann gefühlt im letzten Jahr irgendwie 30 Zentimeter gewachsen ist, der war froh, wenn er rechts und links unterscheiden konnte. Mhm. Ja. Und da sieht man das ja, das ist sehr plastisch. Also da ist der Sport natürlich auch echt ehrlich, also hart, aber ehrlich, dass eben in manchen Sachen dann eben die körperlichen Voraussetzungen man dann eben einfach merkt. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes, weil es ist ja auch nicht schlimm, wenn man das andere nicht kann. Also ich sage immer, schönes Beispiel, Fabian Hambüchen und Robert Harting, wenn ich die zwei nebeneinander stelle, auch wenn es der Fabio da und Marcel Nguyen, ja, auch wenn es die zwei nicht zugeben, die sind kaum größer als ich, ja. Und deswegen, das hat schon einen Grund, warum die im Turnen, natürlich sind es, also die sind absolut talentiert und die sind absolute Top-Sportler und haben wirklich ihr Leben lang natürlich hart dafür trainiert. Aber wenn die jetzt Diskus werfen müssten oder Robert Harting turnen müsste, wobei ich Robert Harting schon mal gerne am Reck sehen würde, das funktioniert einfach nicht. Ja. Die können das größte Talent haben, die können den größten Ehrgeiz da reinbringen. Mhm. Die haben grundsätzlich keine Chance. Und so ist bei mir zum Beispiel im Basketball genauso. Es funktioniert, es geht einfach nicht.
Also die körperlichen Voraussetzungen sind beim Sport einfach wichtig und ehrlich. Die geben dir relativ schnell eine Rückmeldung. Ja. Geht nicht. Manches kann man natürlich dann über harte Arbeit auch
absolut. Man kompensieren oder? Kann man schon. Auch. So. Also gibt ja im Fußball zwischen 2 Meter und 1, Messi ist 1,60 oder so, gibt es ja auch alles. Aber die machen nicht, die haben nicht alle die gleichen Aufgaben beim Spiel. Ne? Messi ist nicht derjenige, der beim Eckball im 16-Meter-Raum steht und auf den Kopfball wartet. Nee. Sondern
warst
der tritt vielleicht den Eckball.
Warst du auch nicht Kopfballungeheuer? Nicht deine Rolle gewesen sein?
Das war auch nicht meine Aufgabe im Fußball. Ja.
Deswegen, aber du hast Stürmer gespielt.
Ich habe Stürmer gespielt, aber war eher seltener dafür zuständig, bei einem Freistoß oder bei einem Eckball dann vorne drin zu stehen und zu sagen, bring mal das Ding rein, ich köpf den rein.
Eher die Kniekehlen der Innenverteidiger bearbeitet.
Ja, genau. So Wadenbeißer hat man gesagt.
Jetzt springen wir aber mal von der Kindheit. Du hast gesagt, in der Schule und auch im Elternhaus überhaupt kein Thema. Ja. Oder vielleicht schon Thema, aber nie so, dass du gesagt hast, puh, jetzt haben mir aber alle wehgetan und ich bin der Arme. Springen wir mal in die Pubertät. Heikle Zeit. Da geht man manchmal schon nicht aus dem Haus, weil man einen Pickel auf der Stirn hat. da muss man sich ja auch finden. Selbstbewusstsein manchmal eher so mittel. So, wie bist du da umgegangen? War es da schon überhaupt kein Thema mehr?
Also ich muss ehrlich sagen,
ist es da dann nochmal mit Wucht gekommen?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, vielleicht war ich auch zu blauäugig in der Zeit, ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, es war nie Thema. Also ich habe die pubertären Probleme gehabt, die jeder andere Jugendliche auch hat. That's it. Das war's dann auch. Ja, also sonst hatte ich keine andere. Also ich habe mir nie irgendwie dann Gedanken gemacht, oh, wie wäre es jetzt und wegen meiner Größe. Es war nie Thema, sondern also es war immer, ja, wenn man dann damals auch so im Freundeskreis, dann sind wir mal ab und zu ins Fitnessstudio und so und hatten wir die gleichen, haben wir da gepumpt und weiß ich, so die gleichen Interessen gehabt und da war nie irgendwie Thema, weiß ich, dass es jetzt irgendwie blöd ist, dass ich kleiner bin oder wie auch immer. Also Gott sei Dank, also wie gesagt, ich weiß nicht, an was es liegt, kann ich echt gar nicht sagen, vielleicht weil ich einfach schon mir nie Gedanken drüber gemacht habe und dann kamen sie da auch nicht oder war ich zu blauäugig, ich weiß es nicht, aber dann war es auf jeden Fall ziemlich gut und bin auch echt happy und ich denke, also das Allermeiste oder eigentlich fast alles habe ich absolut meinen Eltern zu verdanken.
Die haben da richtig gutes Fundament gelegt. Ja. Und dann gibt es den Humor. Ja. Legendär. Du kannst natürlich über dich lachen. Hast ganz viel, ich glaube, der Humor hilft tatsächlich auch, sowas manchmal so ein bisschen auszubügeln.
Ja, und, absolut. Es gibt ja schon mal Situationen, also jetzt im Nachgang, nachdem ich mich jetzt mit dem Thema deutlich mehr beschäftige und und ja auch wirklich dann so versuche, so selber Best Practice, okay, wegen Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn gerade zum Beispiel jemand, ein Mensch mit Behinderung sagt, oh, mich gucken immer alle an auf der Straße oder so, es geht mir ja genauso, aber ich versuche dann immer so ein bisschen den Hintergrund rauszufinden, warum das so ist und das ist halt eine natürliche Situation, also ich gucke auch, wenn ich irgendwie durch die Stadt laufe und ich sehe dann irgendwie einen mit einem Arm oder einen Kleinwüchsigen oder so, dann gucke ich auch automatisch hin. Das ist natürlich ein Reflex von uns und ich glaube, der ist eigentlich sogar ganz gut, dass wir den haben oder vor allem auch hatten, weil es in dem Moment merken wir dann halt, dass in dem Moment irgendwie was ein bisschen anders ist, wie das, was wir eigentlich erwarten. Und dann gucken wir reflexartig hin. Und
ist aber zunächst mal noch überhaupt nicht böse gemeint.
Genau, ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass man das so ein bisschen mitnimmt und sich auch dem bewusst ist, um dann einfach auch ein bisschen Verständnis für die gegenwärtige Seite dann einfach dann auch mitzubringen. Und dann auch insbesondere, wenn es dann in Kontakt kommt, ne, wenn man jetzt irgendwie, wenn jemand noch nie in Kontakt mit Mensch mit Behinderung hatte oder so, und der weiß vielleicht wirklich nicht, wie er damit umgehen soll oder ob er jetzt irgendwas Besonderes beachten muss und so. Und das, also ich merke das auch immer wieder, wenn die Leute dann einfach so ein bisschen verunsichert sind, weil sie einfach noch nie damit Kontakt hatten. Mhm. Und das ist ja auch völlig okay. Es war bei mir auch so, wo ich das erste Mal dann auf so eine paralympische Meisterschaft gegangen bin, auf nationaler Ebene oder so, ne, also im Parasport unterwegs war, da wusste ich auch nicht, wie ich jetzt mit jedem sprechen soll, weil ja. Ich weiß ja gar nicht, ne, ist das jetzt blöd, wenn ich jetzt jemand frage, der ein Bein verloren hat, sollte vielleicht nicht die zweite Frage sein, wie wahrscheinlich dein Bein verloren, oder spricht man überhaupt drüber, spricht man gar nicht drüber, oder wie auch immer. Und ich glaube, so wenn da so ein bisschen jeder so ein bisschen Verständnis hat und möglichst locker damit umgeht, ich glaube, dann macht's für jeden einfacher, weil immer wieder kennt man ja so ein bisschen aus der Öffentlichkeit diese Negativbeispiele, dass sich dann ein Mensch mit Behinderung beschwert und dass alles so schwierig ist und dass alles so unfair ist und so. Und das macht es natürlich dann für die Menschen wohl gleich, dass es da noch Potenzial gibt, ja, das zu verbessern. Aber es macht es natürlich dann auch für die Menschen, die bisher keinen Kontakt hatten, für die macht es natürlich dann auch nicht einfacher, weil die dann eher so sagen, boah, bevor ich
halt genau, ein bisschen, ne?
und vielleicht macht man dann eher einen großen Bogen, weil man dann sagt, oh, bevor ich jetzt was falsch mache, lasse ich es lieber ganz und halte mich da raus. Ne, und das ist in dem Moment dann fatal, wenn das irgendwie eine Person ist, die zum Beispiel eine Personalentscheidung in einem Unternehmen hat oder eine wichtige Person im Verein ist, um Sport anzubieten für Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Und wenn die dann eher den Respekt davor haben und sagen, oh, bevor wir was falsch machen und negativ auftauchen, dann lassen wir lieber unsere Finger davon, dann ist das ja eigentlich genau das, was wir nicht erreichen wollen. Und man kann es denen aber eigentlich gar nicht übel nehmen. Und deswegen, ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig, dass man offen drüber spricht, dass man den Leuten versucht, vielleicht auch mit Witz und Humor, dass man da ein bisschen aufeinander zukommt, weil dann ist das meistens mega schnell erledigt, ne? Wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so und ich mache da mal einen Witz über meine Größe und dann mit einem Nachbartisch jemand ein bisschen wenig Haare so hat oder so.
Schau mich nicht so an.
Und man dann da noch irgendwie was sagt, dann ist das Thema durch.
Genau.
Und dann ist das auf einer ganz anderen Basis sofort. Und dann
wie hast du es jetzt zum Beispiel, das war jetzt nur ein Beispiel, aber wie hast du es gemacht bei dem Athleten mit nur einem Bein? Bist du dann, oder ist das situativ?
Es ist situativ. Also wir haben uns dann einfach unterhalten. Man lernt sich ja kennen. Es ist ja eh dann eine große Gemeinschaft, man wächst ja dann auch zusammen. Wir verbringen ja viele Trainingslager zusammen und so, sind bei den Wettkämpfen gemeinsam unterwegs. Und irgendwann spricht man über das Thema, weil mich hat es dann auch einfach interessiert, um mal ganz ehrlich zu sein. Und man kommt dann einfach aufeinander zu und dann irgendwann ergibt sich's. Mhm. Ja. Also auch recht schnell, eigentlich recht zügig. Die meisten gehen ja da recht offen damit um. Und falls es mal jemand nicht sagen will, dann darf er das genauso sagen, denke ich. Und dann darf das auch jeder respektieren. Und es ist natürlich schon so, das muss man schon noch dazu sagen, jetzt ein Mensch mit Behinderung, der eher ein bisschen extrovertiert ist, hat es natürlich dann schon grundsätzlich ein bisschen leichter als jemand, der jetzt vielleicht eher introvertiert ist. Also wenn man dann irgendwie... Ja, wenn man dann vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, auf Leute zuzugehen oder so. Ja. Also das gehört schon zur Wahrheit dazu. Ich denke, da gibt es dann schon noch Unterschiede. Aber auch da gibt es Lösungen. Und insbesondere umso mehr in der Gesellschaft dann einfach denen das klar ist, wie simpel das ist und das eben keine Unterschiede macht. Ich glaube, umso einfacher wird es dann auch für einen Mensch, der eher introvertiert ist. Und wenn dann mal jemand, ich sage jetzt mal, ob es ganz plastisch zu sagen, blöde Leute gibt es überall. Mhm. Die gibt es bei Menschen, die eine Behinderung haben, die gibt es aber bei Menschen, die keine Behinderung haben. Und das ist auch für beide Seiten gilt es, wenn man mal ein negatives Erlebnis hat, dann gilt es nicht gleich für alle oder für die ganze Gesellschaft oder für alle Menschen mit Behinderung oder für alle Menschen, die dann auf Menschen mit Behinderung zugehen oder so. Und ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig, dass man das nicht vergisst, wenn man mit 500 Leuten spricht und einer hat sich mal ein bisschen blöd angestellt, dann ist das nicht der Querschnitt der Gesellschaft.
Dann darf da auch nicht alles zusammenstürzen.
Richtig.
Das ist vollkommen richtig. Du bist, man hat dich dann so genannt, irgendwann so ein bisschen durch deinen großen Erfolge, vor allem durch den Paralympicsieg 2016, so ein bisschen zum Außenminister des Behindertensports geworden. Schöner Titel eigentlich.
Ja, genau, natürlich, von Holger Schmidt bekommen.
Natürlich inoffiziell, ja, ja. Aber klingt gewaltig. Und wir hören natürlich gerade auch, dass du ihn sehr gut ausfüllst, weil du einfach offen, locker, auch witzig drüber sprichst. Und du bist auch in der CDU, im Gemeinderat, Welzheim aktiv, schon lange auch.
Ja, inzwischen, ja.
Ist es eine Leidenschaft, politisch aktiv zu sein und sich da auch einzubringen, oder ist dir das zugelaufen irgendwie?
Ja, es war eigentlich eher, also damals ist mir so ein bisschen zugelaufen und dann ist aber draus schon eine Leidenschaft geworden, mhm, oder beziehungsweise auch ein großes Interesse, und ich habe auch schon wahnsinnig viel dabei gelernt, auch da. Also es ist echt Wahnsinn, was man dann alles erleben darf oder was man dann auch dabei lernt, wie so eine Kommune aufgebaut ist, was es für Entscheidungsmöglichkeiten gibt, was entscheidet die Kommune, was entscheidet das Land, was entscheidet der Kreis, was entscheidet der Bund, was entscheidet Europa. Inzwischen ist ein Riesenthema. Fand ich wahnsinnig spannend, um auch ein bisschen zu verstehen, okay, wie funktioniert eigentlich der Apparat. Also ich denke, da habe ich auch schon wahnsinnig viel gelernt, und auf der anderen Seite finde ich es auch wahnsinnig spannend und interessant, mich da mit einzubringen. Klar, als ehemaliger Banker bin ich immer so ein Finanzfreak so ein bisschen, und dann aber alles, was natürlich Sportstätten angeht, was Freizeit, was Entwicklung der Stadt angeht, das finde ich mega spannend und mega interessant, und versuche mich da auch bestmöglich dann einzusetzen.
Politische Stimmung im Land ist aufgeheizt gerade.
Stimmt.
Sehr polarisiert. Man spricht kaum noch miteinander, aber viel übereinander. Wie nimmst du das wahr als Mann der Basis dann?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also von allen möglichen Seiten auch da, ne? Es gibt nicht, meistens ist nicht nur eine Seite schuld, ne? Um irgendwas, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Wir haben es gerade schon gehört in einem anderen Beispiel. Ich denke, ja, es hat mehrere Faktoren. Ich denke, zum einen ist es schon so, dass man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass manche, und das sind auch nicht alle auch da, aber manche Politiker, die dann ein bisschen mehr zu sagen haben, dass die so ein bisschen denen wird es mal gut tun, mal wieder mit einem Kumpel von den früheren Tagen einfach einen Kaffee zu trinken und sich mit dem mal auszutauschen. Also hat man einfach dann manchmal so ein bisschen den Eindruck, jetzt ohne irgendjemand zu nahe zu treten. Aber ich habe das Gefühl, die sind dann einfach zu weit weg von dem, was eigentlich gerade so los ist oder was die Leute beschäftigt. Auf der anderen Seite darf man auch nicht alles verteufeln, was dann entschieden wird. Insbesondere dann nicht verteufeln, und das verstehe ich das geht mir überhaupt nicht runter, wenn man dann irgendwo, ich sage jetzt mal, auf Social Media oder noch schlimmer Telegram oder so irgendwelche Informationen liest und die Informationen, ohne die zu hinterfragen, ohne sich mal Gedanken drüber zu machen, ob das überhaupt sein kann, sofort glaubt und sofort sagt, ja, das, guck mal, da haben sie wieder was offengelegt und so ist das. Ohne das zu hinterfragen, ohne sich andere Informationen einzuholen, nach dem Motto, wie, also mit reinem gesunden Menschenverstand, kann das überhaupt sein, dass das so ist? Und das finde ich schon, das finde ich erschreckend, dass dann, ja, dass man dann zum Beispiel, ja, einem SWR, einer ARD, einem ZDF, einem RTL oder auch die Privatsender, wie sie alle heißen, dass man denen weniger vertraut, wie irgendjemandem aus dem Internet, wo man keine Ahnung hat, wo der herkommt, wo man in irgendeinem Telegram-Kanal oder so, wo irgendwelche Informationen verteilt werden, und das glaubt man sofort. Ne? Wo es keine, da gibt's niemanden, der den kontrolliert, da gibt's niemanden, der irgendwie dem aufs Dach steigen kann. Ich versuche dann immer den Leuten schon ganz banal zu erklären, da sage ich, wenn irgendein Sender irgendwie völligen Schwachsinn verbreiten würde, dann würden doch alle anderen 15 Sender so darauf einhauen, weil das ja auch eine Konkurrenzsituation ist. Also denk doch da mal drüber nach. Also es kann doch gar nicht sein. Und deswegen, solche Faktoren spielen dann halt auch eine Rolle. Und die heizen dann natürlich die Stimmung dann nur weiter an. Und deswegen auch da wieder beide Seiten. Die eine vielleicht ein bisschen besser zuhören, ein bisschen näher dran sein, auch so was. Also da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, hier darf ich das ja hoffentlich sagen, aber da dreht es mir dann echt den Magen um, wenn ich dann bei manchen irgendwie den ihren Wertegang lese, was sie bisher geleistet haben oder auch nicht geleistet haben, und die dann eine Spitzenposition in unserer Politik haben. Und das ist ja wirklich, also den Wertegang, den Lebenslauf habe ich jetzt nicht auf Telegram gelesen, sondern auf den ihrer Homepage, ihrer eigenen Homepage, ja, um das auch noch klar dazu zu sagen. Und das sind halt so Faktoren, das verstehe ich dann halt auch nicht, wenn jemand, also nichts über Studium oder sonstige Weiterbildungen und Fortbildungsmaßnahmen, aber wenn jemand noch nie in der Wirtschaft, noch nie irgendwo in der Kämmerei oder in der Kommune oder noch nie gearbeitet hat, noch nie irgendwas anderes in der Welt gesehen hat, wie die Schule und das Studium und schlechtestenfalls noch zweimal Studium abbrochen, vielleicht gar nicht abgeschlossen, und dann in den Bundestag zu sitzen, um dann zu meinen, über die Themen zu entscheiden, die für die Gesellschaft wichtig sind, die für unseren Wohlstand, für unsere Wirtschaft wichtig sind, die ja überhaupt das alles ermöglichen, was wir hier, warum es uns hier so gut geht, dann muss ich ehrlich sagen, dann verstehe ich zum einen die Partei nicht, die solche Leute dann an solche Positionen geben. Und es ist ja querbeet. Also ich jetzt nicht, ich will jetzt keine Partei irgendwie einzeln dann nennen. Ist ja wirklich querbeet. Und
aber ich glaube, es ist tatsächlich ein großes Nachwuchsproblem oder tatsächlich irgendwann ein echtes Personalproblem. Weil kann natürlich viele Leute sagen, das tue ich mir doch nicht mehr an.
Ja, also es kann schon sein. Das Berufsbild Politiker ist jetzt nicht unbedingt das Beliebteste wahrscheinlich inzwischen.
Da musst du ganz schön viel aushalten natürlich auch. Und es beißt sich aber natürlich in den Schwanz, klar, weil es dann zum Teil auch wirklich beschädigt wird von den handelnden Personen.
Absolut.
Also wir warten auf dich, dass du jetzt endlich diesen lästigen Sport los wirst.
Ja, genau, um Gottes Willen.
Um dann voll einzusteigen. Ein gelernter Banker, was kann uns Besseres passieren?
Ah, vieles. Der Banker, der im Vertrieb arbeitende Banker. Ja, gut, gibt es ja ein paar in der Politik, so ist es nicht.
Aber ich finde das schon mal, also als Voraussetzung für Politik ist das wirklich schon mal nicht das Schlechteste. Ja. Klar, weil wir vorhin ganz kurzes angesprochen hatten über Beruf, dass du gesagt hast, wenn dann auch Entscheider in den Unternehmen den Umgang mit Menschen mit Behinderung erstmal lernen müssen oder vielleicht so aus dem Bauch raus entscheiden, dir ist auch da, um deine sagenhafte Erfolgsgeschichte fortzusetzen, dir ist auch da nie irgendwie Blödes widerfahren, oder? Die haben bei der Volksbank gesagt, so, bitte einen Hocker für Herrn Kappel und los geht's.
So ungefähr, so, ja. Also ich hatte dann einen Hocker, mehr war es nicht. Ich habe auch, weil ich auch immer oft frage, ja, wie war das bei der Bewerbung und so? Hast du das reingeschrieben, dass du kleinwüchsig bist? Sag ich, ja, natürlich habe ich es reingeschrieben. Die sollen es ja wissen. Also ist ja auch nicht, vor allem wenn die zum Bewerbungsgespräch mich einladen und ich mache die Tür auf und die rechnen nicht damit, dann ist ja dieses Gespräch, also da geht es ja um was ganz anderes dann, wie um meine Fähigkeiten. Deswegen, ich habe dann immer so ganz flapsig irgendwie dazu geschrieben, ja, außerdem gibt es bei mir noch eine Besonderheit, ich bin kleinwüchsig, das heißt 1,40 Meter groß, bin ich ganz so groß wie die anderen, ist aber alles halb so wild. Kann trotzdem alles ganz normal machen. Keine gesundheitlichen Beschwerden. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie so habe ich es halt reingeschrieben. Und ja, in der Bank war es dann tatsächlich so, dass ich dann einfach einen Hocker hatte. Also wenn ich gerade in der Ausbildung, wenn ich halt überall noch in jeder Abteilung war, gerade unten am Service und so, an diesen Stehtresen, wie man das so klassisch aus der Bank noch kennt, da gab es dann einfach einen Hocker hinter diesem Schreibtisch. Und das war's. Und ich glaube, in der Zeit, wo ich Ausbildung gemacht habe, ich glaube, wir haben 6 Hocker gekauft oder so. Weil die immer verschwunden sind.
Wie? Die sind immer verschwunden. Die haben dir die Hocker geklaut?
Ja, die sind immer, weil die dann irgendein Kollege halt bei sich im Büro auch brauchen hat können, um dann oben seine Ordner vom Schrank runterzuholen oder so.
Die haben gemerkt, wie schön so ein Hocker
ist. Ja, genau, wie praktisch so ein Hocker ist. Also es war wirklich so. Also es war wirklich, die Bank hatte dann einen absoluten Mehrwert, weil wir hatten dann 6 Hocker und die hab nicht nur ich gebrauchen können.
Entschuldigung, kannst du dir vorstellen, in die Bank zurückzukehren nach deiner aktiven Karriere oder bist du jetzt schon so, also von der Politik, da haben wir ja gesprochen, das weiß man ja nie, wie sich sowas entwickelt, aber würdest du schon sagen, eigentlich im Sport bleiben, Trainer, Funktionär, Manager, irgendwie so die Richtung eher?
Also wenn ich es mir raussuchen darf, was ja hoffentlich dann der Fall ist, dann würde ich schon gern irgendwo in dem Bereich weiter unterwegs bleiben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt als Trainer, auch nicht unbedingt im Verband, aber vielleicht eine Mischung aus verschiedenen Themen, zum einen selbstständig zu bleiben, wie ich es bisher mache, mit Vorträge halten in Unternehmen und so, oder auch mal in ganz anderen Kreisen, so zur Selbstmotivation oder eben gerade, was ich auch vorhin mal so ein bisschen angedeutet habe, mit allen Stärken und Schwächen damit umzugehen und sich weiterzuentwickeln sozusagen. Aber auf der anderen Seite auch ganz klassisch bei Unternehmen, wenn es ums Thema Motivation, Vertriebsziele, wo sind die Stärken des Unternehmens, wo kann ich mich selber damit einbringen, also wo ist mein Platz und so weiter. Das mache ich schon sehr gerne. Da bin ich auch schon recht viel unterwegs damit. Natürlich auch die politische Ebene finde ich schon auch interessant. Ich mache es ja auch bisher schon. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da völlig abgeneigt wäre, dann zu sagen, okay, ich möchte in dem Bereich ein bisschen mehr machen, weil gerade so das Thema Inklusion, Sport, gesellschaftlichen Werte, könnte ich mir schon vorstellen, auch da hingehend zu versuchen, da einen Mehrwert zu leisten. Und ich glaube, das ist auch möglich, weil das natürlich auch ein wahnsinniger Apparat ist, also jetzt um das mal finanziell, um wieder zurück auf den Banker zu kommen, ja, wahnsinnigen Apparat ist, was so Sozialleistungen, was soziale Unterstützung angeht, insbesondere für Jugendliche, wenn die dann auf eine, in Anführungszeichen, normale Schulen wollen zum Beispiel. Und ich glaube, solche Faktoren, die kann man dann, glaube ich, über so eine Schiene schon auch beeinflussen und dann auch dafür sorgen, dass es vielleicht unterm Strich tatsächlich dann auch finanziell einen Unterschied macht für unser Land. Auch wenn ich das jetzt nochmal mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel angesprochen habe, zum Beispiel ein großer Fan davon, dass ja oft Kinder das ja untereinander regeln können. Also wenn jetzt gerade zum Beispiel Chemiesaal oder so, der Weg dahin, da ist eine Rollifahrerin vielleicht dabei oder so, ja, und das sind da 4 Stufen. Dazu brauchst du keinen Sozialarbeiter, der dann diesen Rollstuhl oder dieses Kind diese 4 Stufen bewegt. Das kriegen die Kinder hin. Also oft ist ja sogar so, oder meistens ist dann das zum Beispiel die Rollifahrerin oder der Rollstuhlfahrer, dass die auch ein paar Schritte mit Hilfe und Unterstützung am Geländer dann selber auch gehen können. Machen die ja oft zu Hause und so, aber halt keine langen Strecken. Und wenn dann irgendwie da ein Kind hilft, die anderen 2 tragen den Rollstuhl über die 3 Stufen und dann wird wieder reingesetzt und dann geht's weiter. Da braucht es niemand dafür. Ich weiß, dann kommt gleich immer der Punkt, ja, aber wie ist das? Was ist, wenn was passiert? Da sind wir ganz gut in Deutschland, was das angeht. Aber da dann wirklich die ganz offene Frage, ist die Lebensqualität von diesem Kind entscheidend oder ist entscheidend, wer nachher wo irgendeine Unterschrift und das Papier setzt und sagt, ich mache das da dafür. Und das, da plädiere ich ganz, ganz stark dafür und ich glaube, da finden wir Lösungen. Und das wäre schon so was, was mich noch reizen würde, das voranzutreiben, mal nachdem ich keinen Sport mehr mache.
Ich merke das, da ist ganz viel.
Da brennt es unter meinen Nägeln.
Aber toll, also dass du da dich auch so einbringst und da, glaube ich, liegt noch ganz viel Potenzial. Jetzt aber sitzt du mir hier gegenüber. Der Bizeps sprengt das Trikot. mit dem VfB-Trikot sitzt du hier. Leichtathletikabteilung natürlich. Genau. Aber es ist natürlich vieler Leutes Lieblingswappen, das da jetzt auf deiner Brust da prangt. Du bist mittlerweile wirklich Vollprofi.
Ja.
Also das, was vor ein paar Jahren noch nicht ging, da war es eben Teilzeitbank und dann der Sport. Du kannst dir es jetzt leisten durch Sponsoren, durch, weiß nicht, was ist da noch mit, wer ist da noch mit an Bord?
Also Sporthilfe. Genau, Sport, also die Sponsoren, dann Sporthilfe und Bundeswehr sind ja die Unterstützungen vom Bund, die dabei sind. Und dann natürlich der Verein, der VfB jetzt inzwischen bei mir. Das sind die, wo mich da wirklich direkt finanziell quasi auf meinem Weg begleiten, dass ich das als Vollprofi machen darf. Und da bin ich mächtig froh drüber und auch mächtig stolz drauf, so Hobby zum Beruf machen zu dürfen, zumindest für eine gewisse Zeit. Das ist so ein Traum eines jeden sportverrückten Jugendlichen, sage ich mal.
Auf jeden Fall.
Der davon träumt. Natürlich, ich habe immer gedacht, ich werde Profifußballer. Das hat dann nicht funktioniert. Aber
du hast dein Lieblingstrikot aber an.
Genau, und ich habe es zum richtigen Club geschafft. Ja.
Und jetzt hofft der Club natürlich, dass du ein Traumjahr erlebst. Wir können die Ziele jetzt ja nochmal kurz abstecken. Wie gesagt, Weltmeisterschaft in Kobe, dann Paralympics in Paris. Was zählt für dich? Nur Gold? Oder sagst du, wenn der Wettkampf passt und alles super lief, dann ist halt auch mal Silber.
Ja,
weiß nicht. Also, wo ist die Grenze?
Platz 4 wäre sehr ärgerlich, würde ich mich natürlich ärgern. Ich glaube, egal mit welcher Leistung ich dann auf Platz 4 stehen würde, wobei ich es natürlich nicht beeinflussen kann, was die anderen machen, will ich auch gar nicht, sondern ich kann nur meins beeinflussen. Aber da ist natürlich das Ziel, dass ich am liebsten wieder über meine Bestleistung drüber hinauskomme, die aktuell bei 14,99 steht. Und dann muss man gucken, was die anderen an dem Tag leisten. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, und ich, also bin ja einmal Paralympicsieger geworden und einmal Weltmeister geworden, natürlich würde ich das gern wiederholen, das zu schaffen und das auf dem Podest zu stehen und die Nationalhymne hören zu dürfen und die Medaille umgehängt zu bekommen. Das ist natürlich das Ziel und der Traum, glaube grundsätzlich eines jeden Sportlers. Und auch dieser Wille, das zu wiederholen, ist groß. Also nichts lieber als das. Aber ich wäre jetzt auch nicht enttäuscht, wenn ich eine riesen Leistung bringe und es war dann einer besser an dem Tag und ich gewinne Silber. Dann gehört es zum sportlichen Wettbewerb dazu. Aber bei Bronze ist es so, dann gehört es dazu. Aber trotzdem, wenn mich jemand fragt, was mein Ziel ist, dann ist mein Ziel, zweimal die Goldmedaille zu gewinnen, ganz klar.
Und wenn du dir das jetzt malen dürftest, wenn ich dir jetzt sagen würde, du holst einmal Silber und einmal Gold, Wie würdest du es verteilen?
Ja, dann Silber bei der WM und Gold bei den Paralympics.
Schon,
aber ja, wenn ich es verteilen dürfte, dann würde ich die Silberne auch noch Gold anmalen und würde sagen, nee, wir machen zweimal Gold.
Ja, das wünsche ich dir natürlich. Und dann hast du gerade schon diese erstaunliche Zahl genannt, 14,99 Meter. Mhm. Das ist natürlich...
Ja, wurde in der Schweiz gemessen, die sind einfach zu genau.
Die sind sehr präzise. Ja. Bisschen weiter südlich wäre es 15 Meter gewesen. Genau. Aber das ist Weltrekord. Und wie sehr beschäftigt dich dieser Zentimeter? Dass man sagt, Mensch, als erster die 15 Meter oder drüber, das muss einen doch schon ein bisschen pfupfern, würde man hier sagen.
Ja, pfupfern, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich die Zahl an sich irgendwie, dann, dass ich sage, oh, und jetzt die 15 Meter schaffen, sondern das Ziel ist eigentlich wie immer, ich würde am liebsten den Weltrekord wieder verbessern. Mhm. Und ob da jetzt unterm Strich dann nachher, weiß ich, ob das dann bisher 14,78 waren und danach sind es dann 14,88 oder 14,99 oder wie auch immer, wäre dann nicht entscheidend für mich, sondern entscheidend ist für mich, dass ich das wieder verbessern will.
Okay.
Und natürlich hat das dann diesen Nebeneffekt, dass bisher noch nie einer über 15 gestoßen hat und dass es dann schon so eine Erleichterung wäre, boah, krass, 15 Meter, so der nächste Step. Ich weiß noch, wo es so weit war, wo wir es erst schon mal über 14 gestoßen haben. Das war 2018, war ja auch von mir dann tatsächlich zu der Zeit. Aber wird nochmal ein Step mehr, dann sozusagen. Aber sicher, ich hänge es jetzt nicht an den 15.00 auf.
Es gibt ja immer so magische Marken dann in der Leichtathletik. Das ist schon schön, wenn man das dann, wenn das da steht, wenn das jetzt so aufleuchten würde auf der Anzeigetafel.
Absolut. Klar.
Ja, natürlich schon.
Klar, liest sich
schön.
Ja, es liest sich anders und es hört sich natürlich auch schön an. Also ich sage, es ist nicht umsonst, dass sie beim Supermarkt immer irgendwie beim Preis 14,99 und nicht 15 reinschreiben.
Das ist der Billig-Weltrekord, den du hast.
Ja, genau. Ne,
Discounter.
Weil, ja, genau, weil 15 hört sich halt einfach mehr an wie 14,99 und deswegen, klar.
Du holst es. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Ziel, oder? Oder glaubst du, dass der zum Beispiel Gold bei den Paralympics jetzt nur über diese 15er-Marke überhaupt funktioniert? Oder kann man auch mit 14,98?
Ja, ich glaube, pauschal das zu sagen, ist ganz arg schwierig, weil, also ich weiß, meine Streuung ist ja auch riesig, was das angeht. Ich weiß, wie schwer es ist, in dem Bereich zu stoßen und das dann auch an Tag X eben abzurufen. Ja. Ist ja nicht so, dass man dann irgendwie mal 15 stößt von 15 Wettkämpfen, sondern es muss dann an dem einen Tag passieren. Mhm. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Ich glaube, wenn einer 15 Meter stößt, dass er dann eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit und sehr, sehr große Chance auf Gold hat. Aber die Medaillen können auch für deutlich weniger weggehen. Also ich glaube, das ist schwierig vorauszusagen, weil es halt wirklich, es muss perfekt laufen. Es ist nicht jeden Tag abrufbar, dann ist davor die Woche ist entscheidend, die Tage davor sind entscheidend, aber natürlich auch der ganze Aufbau davor ist entscheidend, um fit zu sein, um möglichst viel gesund gewesen zu sein, keine Erkältungen, kein irgendwie Magen-Darm-Geschichte sind immer ganz wild, da verliert man immer wahnsinnig viel Zeit und Kraft im Aufbau. Und ja, da gehört einfach einiges dazu, dass es richtig gut funktionieren kann, so wie bei mir das in der Saison 2022 war. Ich glaube, da fällt mir wirklich nichts ein, was mal irgendwie ein störender Faktor war.
Da gab es aber keinen großen Wettkampf. Also
ja,
da
leider.
Gab's keine Weltmeisterschaften, keine.
In dem Fall dann leider. Olympics. Ja. Also größere Wettkämpfe oder die internationalen Wettkämpfe hatten wir ja trotzdem. Bei einem von denen ist mir ja auch gelungen in der Schweiz. Deswegen in dem Jahr wäre ein großes Ereignis super gewesen. Mhm. Letztes Jahr gab es das, da war es dann knapp, 14,49 war trotzdem eine starke Leistung. Zu 14,73 dann an den Uzbeken. Also von daher, ja, wir sind eng beieinander. Gibt nochmal zwei, die über 14 Meter stoßen. Schau so, von denen hat ja jeder in der Regel das Ziel, ja. Es wird nicht nur so, dass die von Anfang an sagen, ja, ist okay, Nico, du kannst ja haben.
Weil der so nett ist.
Ja, genau.
Weil der so nett ist. Also, du trinkst dein Weizenbier vor den entscheidenden Abenden. Fall. Kommt die Freundin mit? Ist die dabei? Tut dir das gut, wenn sie dabei ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es tut mir mega gut. Das ist absolut wichtig für mich und bedeutet mir auch ganz viel. Ich zwinge sie aber nicht. Also wenn sie Zeit und Lust hat, dann soll sie mit. Und wenn nicht, dann geht's auch nicht. Also es wird jetzt auch so sein, zum Beispiel jetzt nach Japan kommt sie nicht mit. Mhm. Aber zu den Paralympics dann in Paris ist sie dann auf jeden Fall dabei. Und sonst gucken wir immer so, wie es geht. Also da sind wir eigentlich recht entspannt. Mhm. Wenn sie mal Zeit und Lust hat, mitzugehen zu den Wettkämpfen, dann kommt sie mit. Und wenn nicht oder wenn sie selber arbeiten oder andere schöne Dinge zu tun haben, ist ja jetzt auch nicht immer so spannend, wenn man dann, die kennt es ja schon, was ich da mache, dann kann sie auch andere Dinge tun. Mhm. Und von daher, man glaubt, ein ganz gutes System. Mhm. Und So wie es passt, so passt. Und so wie es nicht passt, passt es nicht.
Der Nico hat immer so schöne Freundinnen, hat ein Kumpel von mir.
Ja.
Immer schöne Frauen. Ist dir das auch schon aufgefallen, Nico?
Kann mich nicht beschweren. Wenn es nach mir geht, ist jetzt auch mal gut. Ja? Also, dass quasi so bleibt, wie es jetzt ist, will ich damit
schon
sagen.
Schon verstanden.
Ja, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie hier falsche Gerüchte in die Welt setzen. Nee, also deswegen, nee, fühle mich mega wohl, bin mega glücklich, sowohl sportlich als auch privat. Und ich glaube, die zwei Faktoren sind schon mal die wichtigste Voraussetzung, dass das auch dann sportlich funktionieren kann.
Dann wünsche ich dir jetzt wirklich von Herzen alles Gute. Bleib vor allem gesund. Ich weiß, wie wichtig das ist.
Ja, absolut.
Und dann hol einfach Gold nach Hause.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen Dank, gleichfalls auch mir. Hat es riesen Spaß gemacht. Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.